Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Das ist der Game Changer, der Fußball-Podcast, und mein Name ist Valentin. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet nach der Nazi-Pause, jetzt wo die Spiele gespielt sind. Ich freue mich riesig, dass er nach wirklich langer Zeit, ich glaube ungefähr 2 Monate, mal endlich wieder da ist, um über Fußball und über die Schweizer Nazi zu schwätzen. Herzlich willkommen, digital mit mir verbunden, der Linus.
Salut Valentin und ciao zusammen. Ja, freue mich auch wieder mal dabei sein. Zum Glück haben wir ähnlich breites Kader beim Game Changer wie die Schweizer Nazi, und darum ja, kann man mal 2 Wochen aussetzen, 2 Monate aussetzen.
Ja, du sagst es, und nichtsdestotrotz bin ich ziemlich sicher, dass du den Fußball weiterhin aufmerksam verfolgt hast. Auch bei uns im Chat hat es ja auch immer wieder mal 1-2 kleine Diskussionen gegeben, von dem her freue ich mich, dass wir jetzt zusammen hier ein bisschen über die letzten 2 Matches von der Schweizer Nazi, also auch grundsätzlich über die Länderspielpause schauen und ein bisschen bläudern.
Klingt gut. Wenn wir gerade einsteigen mit einer bisschen generellen Frage, die ich an dich hätte.
Finde ich gut, finde ich wunderbar, ja.
Das war einfach so generell so dein Feeling, deine Vorfreude auf die WM mit der Schweizer Nazi. In welche Richtung ist das Pendel ausgeschlagen jetzt bei dir nach diesen 2 Matchen? Oder ist es überhaupt irgendwo hier ausgeschlagen?
Also, finde ich, gute Frage, hätte ich dich relativ ähnlich auch gestellt. Ich finde jetzt, die beiden Matches haben jetzt gefühlt für einen Fan nicht die ganz grosse Euphorie aufkommen lassen, obwohl das erste Spiel gegen Deutschland zumindest ein mega Spektakel war. Also ich glaube, gestern sind wir uns einig, dass niemand in ein paar Tagen noch an das Spiel gegen Norwegen in Oslo wird zurückdenken. Und ich glaube, das ist ein bisschen noch so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich mir auch so ein bisschen damit umschlage, dass man halt das erste Spiel verloren hat. Und das zweite Spiel halt wirklich nicht so berauschend gesehen ist vom Zuschauen. Aber gleichzeitig finde ich auch, der Benny Huckel ist gestern während dem Spiel gefragt worden, wie siehst du es als Fan oder neutraler Betrachter? Und dann hat er darauf verweisen, eben, wie man es als Fußballfanatiker auch so ein bisschen sehen kann. Und ich finde, das haben sie noch gut gesagt gehabt. Auf der anderen Seite haben wir 2 Spiele gesehen, wo zum einen einmal die Offensive ziemlich überzeugt hat und einmal die Defensive mehr oder weniger einigermaßen gut überzeugt hat, und dort probiere ich mich ein bisschen festzuhalten dran. Das war jetzt eine sehr lange Antwort gewesen, aber ja, das ist ein bisschen meine Gefühlslage dazu, in der Hoffnung, dass die Schweiz dann, ja, gerade wenn der nächste Zusammenzug ist, wo es nur noch ein Testspiel ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr Euphorie aufkommen lässt. Bei dir?
Also würde ich sagen, du nimmst gleich so ein bisschen das Positive eigentlich mit aus diesen beiden Spielen, ohne natürlich eine Euphorie zu ausbrechen nach diesen beiden.
Hey, ich glaube, wenn ich so die anderen Spiele anschaue und die anderen Nationen, ich glaube dann, also ich hätte mir auch gewünscht, dass ich ein bisschen mehr Euphorie mitnehme aus diesen Match. Aber ich glaube eben, wenn man allgemein die Runde von den Spielen anschaut, mit Ausnahme von den Playoffs, wo es noch um quasi Platz gegangen ist, dann ist es vielleicht auch der falsche Moment für Euphorie aufbauen irgendwie.
Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, es ist im Endeffekt auch gar nicht schlimm, also das wäre dann auch so ein bisschen meine Antwort, dass man jetzt hier noch nie, was weiß ich, Deutschland weggehauen hat und dann Norwegen noch geschlagen oder so, man jetzt schon voll im Hype ist für mich wie auch noch zu früh. Weil zum einen ist die WM noch zu weit weg, also so aus Fansicht, und zum Zweiten haben all die Spieler noch viele Aufgaben jetzt bis Ende Saison, müssen fit bleiben, müssen mit dem Clubziel erreichen, und ich glaube, genau das hat man auch gesehen in den beiden Matchen, oder? Also wenn man ein bisschen angeschlagen ist, dann wird man geschont, und ja, machst nicht mehr so Halbzeit, es wird ein bisschen ausprobiert, und ich finde, das ist auch der richtige Ansatz. Ich glaube, Es hat sich für Murat Yakin wahrscheinlich wieder mal gezeigt, er setzt gerne aufs Bewerten. Und ja, ich habe jetzt gefunden, dass das 3er/5er-Kette-Experiment okay war. Hat man schon ein, zwei Mal gemacht. Aber
ist
so
besser gewesen als erwartet. Sag's, wie es ist. Es ist dann nicht. Oder gehe ich da falsch in der Annahme, dass du jetzt auch nicht allzu hohe Erwartungen daran gehabt hast?
Hey, voll.
Ans Outcome.
Voll, nicht allzu hohe Erwartungen gehabt. Was ich nicht ganz gecheckt habe, ist, warum man nicht Miro Muheim bringt, der das System im Club auch kennt. Der ist dann erst ganz am Schluss irgendwann noch gekommen, glaube ich. Das habe ich schon schade gefunden. Aber gut, Details.
Ja, aber da sind wir ja eigentlich dann schon recht beim Thema, oder? Wo man denke ich, zuerst müssen besprechen, und zwar die beiden Auftritte von der Schweizer Nationalmannschaft, so ein bisschen generell. Ich glaube, dann lässt sich das Thema mit der Euphorie auch nochmal ein bisschen besser auffächern und vielleicht auch ein bisschen erklären. Ich finde, du hast schon diverse Punkte angesprochen, ja, wo matchentscheidend gewesen sind, und zwar bei beiden Spielen jeweils. Aber vielleicht einmal angefangen bei Deutschland und jetzt gar nicht aufs Resultat bezogen, sondern so ein bisschen, was ist dir denn bei der Schweizer Nationalmannschaft aufgefallen?
Hey, ja, jetzt Deutschland spiel ich jetzt schon wieder halt ein paar Tage zurück, gell? Aber was mir dort aufgefallen ist, dass man zu viel Goal bekommt, also 4 Gegengol. Manuel Kanchi hat es gegen Norwegen noch gesagt nach dem Spiel, das ist zu viel, und er hat lieber ein 0-0 gegen Norwegen. Auch wenn jetzt zum Beispiel der vom Wirtz, also der geht jetzt auch nicht jedes Mal so rein, natürlich. Aber,
und der ist auch nicht verteidigbar, wirklich.
Nein. Aber das zweite Goal dort, finde ich, umgekehrt, ist sehr verteidigbar, und da steht man viel zu weit weg im Strafraum.
Ja.
Und
Wenn
Flo Wirtz ein Spieler von seiner Qualität nicht so viel Platz lässt, weil sonst schlägt der Ball dort ein, wo er den einschlägt, oder?
Sehe ich ähnlich. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man grundsätzlich ein bisschen mit der angezogenen Handbremse in das Spiel gegangen ist, im Sinn von, wie du es schon angedeutet hast, oder? Also zum einen hat man gemerkt, dass die Spieler sich gerade in einer Phase in den Meisterschaften und für die, die noch Champions League spielen, befinden, das betrifft vor allem die Deutschen oder die Bayern-Spieler, dass das gerade relevanter ist. So. Ich habe es noch spannend gefunden. Ich habe irgendwie wie das Gefühl gehabt, bei Deutschland trotzdem, es ist beides okay, aber Deutschland hat, wie habe ich das Gefühl gehabt, schon auch zum einen wollen Sachen testen und Sicherheit gewinnen, aber zum anderen auch gewinnen. So deutlicher. Ich finde, das hat man auch in den Wechsel gesehen. Deutschland hat, glaube ich, keinen Wechsel gemacht zur Pause. Und der Muri hat einmal alles durchdüschelt. Das war ja auch so ein bisschen angekündigt gewesen. Das hätte ich mir jetzt bei der Schweiz noch ein bisschen mehr erhofft. Ich finde, das Pressing, das Gegenpressing, das die Schweiz zum Teil im Match schon sehr gut gezeigt hat, vor allem auch gegen Deutschland an der EM damals sehr gut, finde ich, gemacht hat oder gegen den Ball geschafft hat, das ist mir jetzt nicht so vehement vorgekommen in diesem Spiel. Eben die Defensive, die hast du schon angesprochen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass es, finde ich, relativ überraschend viel Fehler, speziell gegen Deutschland, jetzt gegen Norwegen, finde ich, ist deutlich besser gesehen, als obwohl der Platz schlechter war. Das Hinter-Aussen-Spielen war auch nicht so sauber gewesen. Man hat recht Mühe mit dem Pressing der Deutschen. Das hat die Mannschaft auch regelmässig in Situationen reingebracht, wo schwierig waren oder wo dann auch Goal entstanden sind. Wenn man jetzt gerade an 2-2 speziell denkt, also ich meine, nebst dem, dass der Zeitpunkt unglücklich ist, ist auch nicht zwingend notwendig. Ich glaube, es ist ein Einwurf, oder? Dann ist es ein Ball, ist ein super Ball vom Wirtz, aber wo man ein bisschen unsortiert ist, das sind Sachen, die ich von dieser Mannschaft eigentlich so nicht so kenne. Da ist man eigentlich gerade gegen gute Gegner, finde ich, oft in der Lage gewesen, in den wichtigen Momenten dagegen zu heben, weil was ja auch bekannt ist, ist, dass gute Mannschaften das gerade ausnützen. Und das ist so etwas, was ich finde, das ist der Schweiz gerade speziell gegen Deutschland jetzt nicht so gelungen.
Ja, voll. Ich würde es aber nicht überbewerten. Also sowohl quasi das eigene Hinter-Aussen-Spielen wie auch das aktive Gegenpressing. Ich glaube, das sind genau die Sachen, wo, wenn du so mit ein paar Prozent weniger in ein Spiel gehst, genau dort hängt es dann, oder?
Ja, da gebe ich dir absolut recht.
Dass du dich ein bisschen weniger bewegst hinten beim Rausspielen, ein bisschen weniger Raum aufmachst, ein bisschen weniger scharf den Ball spielst und ja, dann passieren die Fehler und vorne ist klar, wenn du die Intensität nicht auf den Platz bringst, dann kannst du Gegenpressing ja kannst vergessen. Ist auch gegen Norwegen dann so gewesen. Aber ich finde das schon okay. Ich habe das Gefühl, der Muri ist jetzt einer, der das Team auf ein Freundschaftsspiel glaub, anders einstellt als auf ein Pflichtspiel. Und auch eben, all die Spieler, wir haben es ja schon gesagt, sind involviert noch mit Clubs und so weiter. Willst du dich nicht verletzen? Ich glaube, du nimmst automatisch ein paar Prozent raus. Du weißt ja, in der Pause wird einmal durchgewechselt. Also so viele Sachen im Hinterkopf oder bei jedem, sei es bewusst oder unbewusst, einfach nochmal ein paar Prozent rausnimmst. Und dann habe ich das Gefühl, ist das ziemlich logisch, dass man das dann auf dem Platz sieht. Insofern beunruhigt mich das jetzt im Hinblick auf die WM eigentlich gar nicht, muss ich sagen.
Nein, du hast recht, das muss nicht zwingend beunruhigen, aus den genannten Gründen. Ich glaube trotzdem, dass das gegen das Deutschland speziell, wo er doch auch kadertechnisch nicht im Vollbesitz von seinen Kräften war, dass dort mehr Ding gelegen wäre mit ein paar kleineren Hebel, aber wie du sagst, es ist in dem Sinn nicht tragisch, weil das Resultat nicht im Vordergrund gestanden ist. Und das hat man gemerkt. Und auch jetzt in Bezug auf die Aufstellung, muss ich sagen, dort wiederum eben, ist man eigentlich mit dem bekannten Schema Muri gegangen, sage ich jetzt. Würde mich aber trotzdem auch noch interessieren, wie du einzelne Charaktere gesehen hast oder ob das für dich so stimmig war, auch mit den Wechseln, die in der Pause dann passiert sind, also mit den Spielern, die wir gesehen haben in diesem Spiel, ob dir dort noch etwas aufgefallen ist?
Ja, also zum einen finde ich es cool, dass eigentlich alle Spieler, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Minuten bekommen haben, außer ein Personal, das wir vielleicht noch schnell ansprechen können. Dort wegen der Verletzung. Ich habe gefunden, der Yashari hat sehr gut gemacht gegen Norwegen. Auf sein ganzer Auftritt hat mir sehr gut gefallen. Der Mbogo hat mir auch gefallen gegen Norwegen. Sehr gut gewesen auf der Linie und auch beim Rausspielen besser wie auch schon. Gegen Deutschland, wenn mir aufgefallen ist, natürlich Monteiro. Finde ich lustig bei ihm. Ich habe das Gefühl, der hat immer wieder mal so halt seine Momente, wo wieder aufblitzt, so hey, was ist das eigentlich für einen? Warum spielt er nicht schon lange im Ausland? Aber dann ist er halt wieder über Monate gefühlt, hörst oder sehst nicht mehr so viel. Und ich habe so ein bisschen gesagt, dass es halt jetzt ja im Testspiel so einen Moment, aber kann der auch an der WM liefern? Ist er wirklich eine Option für dort vorne auch in Mbolo zu ersetzen? Also ich finde so all die zweiten Positionen so ein bisschen spannender fast, weil ich glaube, bei der Startformation wird es keine Überraschungen geben, hinblicklich auf die WM. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. So wie wir den Murat Yakin kennen als Trainer, ist er da jetzt auch nicht jetzt der, wo er noch gross etwas umstellt. Und ich finde es auch okay. Ich finde gerade in der Nationalmannschaft ist es auch okay, wenn man auf das setzt, wo ein bisschen eingespielt ist. Aber darum, genau, finde ich halt so die ersten Einwechselspiele, das finde ich irgendwie spannend. Und gerade im Sturm, ja, ist jetzt ein bisschen Lücke, ist unklar, kommt der Amdouni noch rechtzeitig zurück vor der WM, wo sicher eine Option ist natürlich. Und sonst ist es halt hinter dem Embolo doch eher dünn, oder? Wie siehst du die Situation im Sturm?
Ja, du hast es angesprochen. Also, faktisch ist es schon eher dünn aktuell. Ich meine, der Joel Monteiro ist kein, in dem Sinn, Spieler, der die Position im Club regelmäßig spielt. Er spielt ja eigentlich dann auf dem Flügel. Ich gebe dir aber recht, ich finde auch, er hat im Rahmen von seinen Möglichkeiten gut gemacht. Die Chance, die er hat, die macht er wirklich cool rein. Ich glaube, da sieht man auch wieder, was für ein Potenzial der Spieler eigentlich hat. Weil das darf man schon auch nicht ganz vergessen. Es ist dann doch ein Gegner mit Deutschland auf dem Platz, der viel Qualität hat. Und dementsprechend, wenn du dort zu ahnen bekommst, ein Gold schießen, wo jetzt nicht gerade ein Tap-in, also reingeschoben ist, sondern
macht
ist ein strammer Schuss, macht das super. Das zeugt schon von Qualität und das hilft sicher mit Bezug aufs Turnier, zum Wissen, okay, Wir haben ihn mit Monteiro-Spieler, der schon bewiesen hat, dass er gegen eine gute Mannschaft, ich glaube, das erste Goal hat er gegen Spanien geschossen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Wo auch gegen grosse Gegner kann spielen und seine Qualität unter Beweis stellen. Ich glaube, Joel Monteiro, das Problem, das er jetzt persönlich hat bei IB, ist, dass er einfach eben die Konstanz oft vermissen lässt. Dass er Potenzial hat, das ist wie kein Geheimnis, denke ich. Also ich meine, eben, er ist gross, körperlich, er bringt viel mit, er ist auch sehr schnell, eben, hat einen guten Abschluss, also da bringt er eigentlich relativ viel mit. Und das ist mega wertvoll zum Wissen. Ich hätte es noch interessant gefunden, vielleicht, das hat der Robin im letzten Gespräch auch so ein bisschen als Idee eingebracht, wenn man vielleicht noch den Alvin Sanchez als falsche 9 gesehen hätte. Das ist so ein bisschen das, aber das kann man halt wie nicht verhindern bei diesen Testspielen, ist so, dass viele Spieler, die ihre Chance bekommen, bekommen das halt in einem Rahmen, wo blöd gesagt nicht dem Normalen entspricht. Also sprich, da wird dann so viel durchgewechselt oder jetzt in beiden Matchen, dass dann jeweils eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich jeweils nicht so gut kennt. Und das ist dann schon nochmal deutlich schwieriger, wie wenn jetzt einfach ein, zwei sporadisch reingehauen werden in ein funktionierendes Konstrukt. Absolut. Dann finde ich es auch noch ein bisschen schwierig zu bewerten, oder? Weil, ja, es ist sau schwierig, oder? Jetzt gerade zum Beispiel Alvin Sanchez, der ist dann auch gekommen gegen Deutschland, aber ja, die, sag jetzt nominell, Meister von der Startelf sind zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr auf dem Platz gestanden und dann ist es schwierig geworden für die diversen Spieler. Gestern jetzt dunkt es mir, ist das immer ein bisschen besser gelungen. Aber ja, also auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen beim Sturm, ich glaube, da hoffen wir uns ja alle noch ein bisschen, dass wir vielleicht mal den Alessandro Frock noch sehen, der jetzt auch verletzt war.
Meinst du, der Zauberer so dann noch aus dem Hut für die WM?
Ja, das ist eine berechtigte Frage und das ist auch so ein bisschen das, wo ich glaube, die Folge haben wir zusammen gemacht, wo ich so ein bisschen maniert habe im letzten Quali-Zusammenzug, oder? Dass du jetzt, wäre vielleicht potenziell, wäre glaube dabei gewesen, oder? Aber eben zum einen sind es Testspiele und das bringt die gerade eben angesprochenen Probleme mit, zum anderen ist er jetzt verletzt gewesen, also sprich, du hast das gar nicht können austesten und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, du hättest da durchaus können, gerade auch in einem Spiel noch probieren, wo es auch noch ein bisschen gegangen ist. Und diese Option, die hast du jetzt wie nicht. Das finde ich ein bisschen schade.
Ja, sehe ich gleich. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass der Zug abgefahren ist. Also jetzt, außer der Vogt macht jetzt noch 10 Töpfe bis zum Sommer, was schwierig wird. Ich weiß jetzt auch nicht, wie schnell er wieder fit wird. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du Muri dann noch einen mitnimmt, den er jetzt noch gar nie dabei gehabt, kann man nicht vorstellen. Aber ich sehe es auch als eine verpasste Chance. Ich finde es auch immer gut, wenn so halt Form belohnt wird. Das eben hat man beim letzten Zusammenkunft über einen Vogt können sagen. Man hätte es das mal können sagen über Rastoder zum Beispiel, den ich auch gefunden habe, hey, war irgendwie mal cool, quasi den mitzunehmen, das zu honorieren. Die Leistung, ich glaube, genau in der Folge, die du vorhin angesprochen hast, haben das auch schon gesagt, so dass quasi auch so ein Signal senden an junge Talente innerhalb von der Schweizer Liga. Aber ich glaube, das ist müßig, über das zu diskutieren.
Absolut, und beim Rastoder, da muss ich noch schnell einwenden, dass der sich ja dann für Nordmazedonien entschieden hat, also der ist gar nicht verfügbar.
Ah, ist der gar nicht verfügbar?
Nein, der ist nicht verfügbar. Es hat die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel Michael Heule noch einzubinden. Das hätte ich jetzt noch eine veritable Option gefunden. Wobei man eben, das hat Robin dann auch gesagt, mit dem Miro Muheim auch einen hat, der gerade speziell in der Dreierabwehr, hast du bei den Fünfer, auch eine Option ist. Offensichtlich gar nicht so gross, wie man das vielleicht nachher können erwarten, wie du es auch schon angesprochen hast. Von dem her, ja, also das Thema mit der Signalwirkung an Super League, das ist eh eins, wo, glaube ich, bei Muri nicht unbedingt Priorität genießt.
Ja, voll. Shit, der hat das gar nicht auf dem Schirm gekommen im Rastoder. Wann hat der für Nordmazedonien denn gespielt?
Er hat das erste Mal in einem Pflichtspiel gespielt im September, tatsächlich. Okay. Gegen Liechtenstein mit einem 5-0-Sieg. Und ist sie dann eigentlich regelmäßig ja, zur Einsatz gekommen, hat also auch gestern gegen Irland 45 Minuten gespielt, also dementsprechend Top. Nein, den haben wir verpasst.
Den ziehe ich der Complaint aber sehr gern zurück. Das ist. aber ja, nein, wie du sagst, das ist eh nicht Priorität beim Jacke. Aber eben, wie gesagt, es ist eigentlich müßig darüber zu diskutieren. Ich glaube, wir haben gesehen, wir haben genug Qualität dabei. Und ja, ich habe gefunden, jetzt eben der zweite Anzug hat sich schon auch versucht zu zeigen. Ich gehe komplett mit dir mit, wenn man nicht nur zwei, drei quasi testet oder reinwirft, sondern halt die ganze Mannschaft, ist es extrem schwierig, oder?
Ja, das hast du, finde ich, gegen Deutschland in der zweiten Halbzeit, finde ich, hast du brutal gesehen. Also das 3-3 an sich ist ja schon mega schmeichelhaft eigentlich.
Komplett, ja.
Und das ist dann auch okay. Wie gesagt, ich finde, ja, aufgrund von der Ausgangslage, ich habe es jetzt schon mal gesagt, ist es alles in Ordnung, so wie es gesehen ist. Ich wünsche mir den Namen, aber vielleicht ist das ja auch der falsche Ansatz, oder respektive Muri, ist es einfach wichtig, die Spieler zu testen, aber gerade in so einem Spiel jetzt hätte ich auch ein Statement, ein mögliches, in Form von einem guten Resultat jetzt gegen Deutschland, das hätte ich auch wertvoll gefunden. Du hast eine Frage, oder? Wenn du eh schon prinzipiell weißt, welche Elf du auf den Platz schickst, dann ja, keine Ahnung. Weiss jetzt nicht, wie wertvoll die Erkenntnisse schlussendlich noch effektiv gesehen sind, weil von diesen 6-10 Spielern, wo jeweils noch so ein bisschen reingekehrt worden sind, spielen dann trotzdem maximal irgendwie 5, und zwar als Joker, wenn sie reingeworfen werden. Aber vielleicht noch hier abschließend die Frage so ein bisschen, ist denn das für dich, gehst du damit d'accord mit dieser Aufstellung, wo ja, wahrscheinlich der Muri dann wird bringen an der WM, oder gibt es für dich Positionen, die noch nicht ganz klar sind?
Hey, für mich eigentlich höchstens so Position vom Rieder, wo vielleicht so ein bisschen umkämpft könnte sein. Aber er hat jetzt einige Mal im Rieder den Vorzug gegeben. Insofern habe ich eigentlich auch dort das Gefühl, dass er sich relativ sicher ist, dass er ihn bringt. Aber das wäre, glaube ich, so die einzige, wo ich sage, ja, ist nicht 100% fix. Aber der Rest ist, glaube ich, komplett fix.
Ja, das denke ich. Bei dir, also für mich wäre der Fabian Rieder wäre auch eine von mir aus gesehen zwei Positionen gesehen, wo man, finde ich, kann darüber diskutieren. Ich finde, er hat auch gestern jetzt nicht unbedingt einen glücklichen Auftritt gehabt. Ihm sind viele Bälle versprungen auf einem wohlgemerkt schwierigen Terrain. Dort finde ich, hey, keine Ahnung. Da kommt ja, gestern ist er auf dem Flügel in dem Sinn zum Einsatz gekommen. Oder hat sich nach Hause kippen lassen. Das finde ich, ja, auch gegen Deutschland, hat mir die Körperlichkeit gefällt bei ihm. Da habe ich ihn jetzt nicht so stark eingebunden gefühlt, wie auch schon. Und auch da habe ich jetzt das Gefühl gehabt, er hat jetzt zweimal von Anfang an gespielt. Dort hätte ich jetzt mir zum Beispiel gerade einen speziellen Alvin Sanchez sehr gut können vorstellen. Es sind sehr ähnliche Spielertypen. Und der Alvin Sanchez ist durchaus in Form, darf man sagen. Wo ich jetzt finde, ja, der Rieder hat mich jetzt dort nicht so überzeugt. Und die zweite Personalie, die ich auch muss sagen, hat schon gezeigt, dass er sich kann in Stammelf spielen, ist jetzt aber wieder in der Quali noch in diesen zwei Spielen für mich wirklich ein Faktor gewesen, das war der Ruben Vargas. Wo ich finde, über den könnte man auch noch darüber diskutieren. Jetzt hat man mit Noah Okafor noch einen Flügel gehabt, wo verletzungsbedingt nicht sich können anbieten. Ich finde, man hätte auch darüber diskutieren können, ob man Joel Monteiro vielleicht auch mal ein Match gibt von Anfang an. Ich finde, der Ruben Vargas macht gerade ein bisschen schwierige Phase durch in der Nazi.
Aber würdest du denn jemanden konkret dort sehen, wo der Platz im Streitig macht? Also ich meine, ja klar hat man einem anderen eine Chance geben, aber ich finde jetzt weder ein Monteiro noch ein Okafor, also die sind ja in dem Sinn nicht wirklich jetzt ein Thema für eine Startelf.
Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich verstand es dann auch nicht ganz, wieso nicht der Johann Mansambi mal noch ausprobiert hat auf dem Flügel, obwohl der ja bei Freiburg im Zentrum spielt, ist er in der Nazi von Muri regelmäßig als Flügel eingesetzt worden. Er hat so ein bisschen die Joker-Rolle und ich glaube, die füllt er recht gut aus. Aber eben mit Blick darauf, dass also im Spiel gegen Deutschland ist der Ruben Vargas wirklich ein Non-Factor gesehen. Und jetzt gestern hat er die beste Aktion, fairerweise. Das ist kurz vor der Pause, wo sie sich wirklich mal schön durchkombiniert haben und er dann den Abschluss knapp verpasst über das Goal. Aber sonst so, wir haben es gestern in unserer Runde auch so ein bisschen davon gehabt, oder, was für Profile wir haben. Und mit dem Tannendoy auf der anderen Seite haben wir eher so ein bisschen das physische, schnelle Element, auch, sagen wir jetzt, der Sprinter auf Mittellangstrecke, wo ja auch gerade in dieser Szene, wo er das 1-0 gegen Deutschland spielt, beweist, wie gefährlich die Waffe kann sein. Und der Ruben Vargas ist ja eigentlich eher so ein bisschen der Spielertyp oder Flügeltyp, der den Ball gerne am Fuß hat, der mal ins 1 gegen 1 geht und mit uns so ein bisschen, das ist mir ein bisschen an die Hand gekommen in den letzten Spielen, eben auch schon in der Quali, dass die 1 gegen 1 oft nicht so funktionieren, er die falsche Entscheidung trifft. Und dort finde ich schon eben beim 1 gegen 1 Spieler, ob es jetzt der Monteiro ist, der vom Profil her ein bisschen näher dran ist am Ndoye, oder ob es der Manzambi ist, der auch sehr gerne ins 1 gegen 1 geht. Ich finde, das hat man jetzt noch können testen, aber offensichtlich ist der Muri schon so konkret, dass selbst auch der Ruben Vargas wahrscheinlich den Stammplatz, so wie es wirkt, zumindest ja, auf Sicherheit.
Ja, ich glaube, das ist dann auch wieder halt so eine Frage, von welcher Seite schaust du es an. Oder kannst du auch sagen, also, hey, ist gut, kriegt der Vargas weiterhin das Vertrauen, es wird ihm nicht direkt entzogen, auch wenn er mal vielleicht nicht auf dem Peak performt, sondern ja, kriegt das Vertrauen vom Trainer, hat vielleicht Zeit, um sich wieder reinspielen, hat jetzt vielleicht nicht geklappt, aber nächstes Mal wieder und so. Ich finde, das ist okay vom Ansatz her. Aber ja, stimmt dazu. Also gerade der Manzambi hat man gut können bringen. Ich habe voll kurz müssen schmunzeln, wo du von Manzambi geredet hast und vom Raum, wo noch rein. Da können wir noch den Joshua Kimmich fragen, wie er denn findet, dass der Manzambi Raum einnimmt. Das ist bisschen, habe ich nicht ganz gecheckt. Da habe ich mich gefragt, ob dort noch irgendwas von Bundesliga noch dabei war, weil das ist schon, also das war ein Schlag. Das ist Ellbogen als Waffe und nicht als Werkzeug. Oder wie ist die Formulierung gegangen, die uns der Till mal vom Schiri mitgebracht hat?
Die haben jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, also da, ich glaube, das ist auch ein Kritikpunkt, oder? Dass er oft in Situationen ein bisschen übermotiviert ist, egal ob es mit dem Ball ist oder auch gegen den Ball, und in dieser Situation auch. In einem Pflichtspiel fliegt er dort vom Platz, das ist absolut richtig. Obwohl ich ihm jetzt dort ehrlich gesagt nicht, ich habe dort die Absicht nicht ganz gesehen. Also, ich glaube, das ist einfach unbeholfen, also ungestüm, sei ich, ist, glaube ich, das richtige Wort. Nichtsdestotrotz, also ja, dort, da sind schon Leute für deutlich weniger vom Platz geflogen. Und ich glaube, wenn es kein Testspiel gewesen wäre, dann wäre das eine diskussionslose rote Karte gewesen, ja.
Also ich finde extrem Glück, weil also für mich ist es auch im Testspiel rot. Ich bin da eh so ein bisschen, egal auf welchem Niveau, verstand amix nicht, dass man wie die Karte daheim lässt im Testspiel. Also für mich ist es eine klare rote und dann wäre wahrscheinlich mehrere Matches gesperrt worden. Also ja, sehr lucky. Und also ich habe schon gefunden, es ist nicht einfach so, weißt, so ein bisschen ein Gegenspieler abschütteln gewesen. Aber ja, ich weiss jetzt auch nicht, was bei ihm im Kopf genau vorgegangen ist, natürlich. Aber es sieht nicht so gut aus, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist wirklich ungestüm. Ich glaube, der will den Zweikampf gewinnen und hat den Kopf nicht bei der Sache. Also es gibt auch diverse Gesprächsfetzen aus Trainingssituationen, wo mal einer am Boden liegt, weil der Manzambi eben ungestüm in Zweikampf geht, und das sieht man schon. Ich glaube, er ist auch in der Bundesliga schon zweimal vom Platz geflogen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, das hat er noch nicht so im Griff. Lustigerweise, der Granit Xhaka hatte das am Anfang von seiner Karriere bei Gladbach, als auch bei Arsenal, auch so ein bisschen kam mit der gelben Karte, dass er seine Grätschen nicht so sauber angesetzt hat.
Ja, das stimmt.
Das gibt es auch bei Spielern. Aber ja, also ist alles in Ordnung. Letzte Personalie, die ich noch im Kopf habe, Adan Yashari ist angesprochen. Ich bin, by the way, bei dir. Also ich finde, gerade gestern hat man gemerkt, wie bei mir der ist. Es ist halt auch dort, gell? Mit dem Setting, das er vorfindet, ist es natürlich schwierig, sich in einer Mannschaft zu spielen. Also ich traue ihm das auch zu, dass an einer WM, an einem Pflichtspiel, wenn er reinkommt und das Kader quasi, die Elf steht auf dem Platz, oder der Großteil davon, dass er dann kann verheben oder wird verheben, aber jetzt in dem Sinn, ja.
Hey, also ich muss eben, sagen, halt, ich sehe ihn schon auch als valable Option mal wieder neben Granit. Für, weißt du, zum Beispiel einen Gegner, der ein ja, vielleicht ein bisschen stärker ist, oder sagst, hey, ich nehme lieber noch mal eher einen Achter aufs Feld, Sechser anstatt einen Zehner. Also so Riedo Sanchez würde ich jetzt eher als Zehner einordnen.
Ja,
und wenn du sagst, willst du noch mehr vielleicht Kompaktheit dort, könnte man vielleicht das auch überlegen, Yashari dort noch dazu zu nehmen. Generell denke ich, für die Balance im Dreier-Mittelfeld macht schon Sinn, wenn neben einem Freuler, der eher so der Arbeiter ist, der Chaka, der eher so die Register-Funktion einnimmt, wenn du dann noch einen hast, der so ein bisschen die, sag ich, klaren, offensiveren Akzente setzen kann. Aber ja, ich denke, es gibt auf jeden Fall Optionen dort in dem Mittelfeld.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Kommen wir zu der letzten Option, wo im Vorfeld noch so ein bisschen besprochen worden ist. Und zwar ist das der Deni Zakaria gesehen, wo man schon ein bisschen können erahnen, dass er entweder als Außenverteidiger oder vielleicht sogar als Innenverteidiger getestet worden wird. Schlussendlich ist so ein bisschen beides der Fall gewesen. Also im ersten Spiel gegen Deutschland kommt draußen rein und im zweiten Spiel ist er in der Dreierkette halb rechts. Ja, aufgestellt gewesen. Was ist dort der Eindruck? Hast du einen können machen überhaupt oder wie siehst du es?
Ey, ich finde es vom Konzept her, muss ich sagen, mag ich es eigentlich. Also ich finde es ein bisschen schade halt für ihn, dass er so umgeschoben wird und hey, wir legen etwas finden für ihn, aber einfach nicht dort, wo er eigentlich am besten ist, so vom Gefühl her. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch cool, dass man sagt, so, hey, wir wollen den Spieler einbauen, wir wissen, der Spieler hat Qualität und liefert. Und wir wollen nach Lösungen suchen, dass er das Team kann unterstützen kann. Das finde ich eigentlich gut. Und ich mag eigentlich so asymmetrische Ideen auch in der Abwehr. Also so im Sinne von, wenn du auf der einen Seite einen Ausverteidiger hast, der vielleicht ein bisschen mehr geht, dann kannst du auf der anderen einen haben, der eher so quasi reinschiebt und absichert. Also in der Offensive so keine Dreierkette hinten quasi machst. Der FCB hat das recht lang gespielt unter dem Sosa damals. Aber jetzt, wenn du einen Rodriguez bringst, links, wo vielleicht jetzt auch nicht mehr so der spritzigste ist, im Sinn von kann noch die Seitenläufe hinterlaufen, die ganze Zeit machen, dann weiss ich nicht, ob du vielleicht dann mit Rodriguez und Zakaria zu defensiv aufgestellt wärst. Aber generell finde ich es als Option auch gut, weil rechts hinter dem Widmer, ja, haben wir jetzt auch über die letzten Jahre eigentlich nie wirklich eine so zufriedenstellende Lösung gehabt, als Ersatz, oder?
Absolut, also ich gebe dir voll recht. Ich finde auch, dass das ein Test war, wo absolut Sinn gemacht hat. Jetzt gegen Deutschland eben ist das ein bisschen untergegangen, weil eben eh alles schon durchgewürfelt worden ist. Speziell jetzt aber gestern, finde ich, ist der Deni Zakaria für mich einer der Besten gewesen, sicher. Vor allem hinter einem extrem guten Nico Elvedi, der wahrscheinlich mit der Beste auf dem Platz war, gerade was Zweikampf angegangen ist, war auch fantastisch gewesen. Aber der Zack hat ein paar coole Angriffe angestoßen, finde ich. Speziell in der ersten Halbzeit mag mir an ein, zwei Situationen erinnern, wo sie sich dann mal endlich durchspielen haben können. Und es ist, wie du sagst, also nebst dem, dass er dir in der Breite eine Möglichkeit gibt, hinter dem Silvan Widmer oder in der Dreierabwehr, finde ich auch, dass er natürlich eben aufgrund von dem, dass er ja eigentlich ursprünglich aus dem Zentrum kommt, mit dem spielerischen Element durchaus eine mega spannende Alternative kann sein. Er ist ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler eigentlich. Also sprich, er hat auch
einen
Zweikampf. Also, ja, genau, er hat einen Zug, ein Zweikampfverhalten bietet er enorm viel an. Also ich finde auch, das ist definitiv eine Geschichte, die man durchaus könnte weiterverfolgen könnte, die ich auch sehr, sehr spannend fände.
Ja, dann sind wir uns ja hier ziemlich einig über das. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird weitergezogen. Vielleicht den letzten Test vor der WM nochmal probiert, um das so ein bisschen festigen. Aber ich finde es wirklich auf vielen Ebenen eine interessante Lösung. Ja.
Ja, ich glaube, und das führt ja wieder zu deiner ersten Frage zurück vom Anfang vom Podcast, oder was so ein bisschen die Euphorie und so angeht. Wie gesagt, also ich glaube, jetzt momentan ist in dieser Phase mit diesen zwei Testspielen jetzt im falschen Moment gesehen für zum Euphorie aufbauen. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar coole Sachen gesehen, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Und ich finde auch, du 3 Goal gegen Deutschland schiessen. Wenn ich jetzt gerade das Goal von Brel anschaue, wo sich brutal gegen einen Tar durchsetzt, die Effizienz, die man dann trotzdem vor dem Goal gehabt hat, da glaube ich, da kann man drauf aufbauen. Und am Schluss am Ende würde ich uns schon auch als Turniermannschaft sehen. Und wenn man die Tugenden dann am Turnier, ja, konsequenter noch können auf den Platz bringen, finde ich, dann ist das eine gelungene Sache gewesen.
Auf jeden Fall. Ey, ich würde sagen, dann nehme ich doch den Ball, den du mir da jetzt zugespielt hast, gerade an und wir schauen jetzt noch ein bisschen mehr auf die WM quasi, und zwar auf den letzten Gruppengegner von der Schweiz.
Unbedingt. Ich nehme an, du hast das Spiel auch verfolgt.
Ja. Mit viel Spass, muss ich sagen. Also nach dem ja, eher tristen Spiel von der Schweiz haben wir dann gefreut auf ein Match, um, ja, bei dem es
noch um etwas geht.
Ja, also da war schon eine andere Dynamik gewesen, wie Italien gegen Bosnien. Bosnien gegen Italien.
Ja, absolut. Und ich glaube, ich muss vorweg sagen, zum einen, ich habe auch der eine oder andere in meinem Umfeld, wo italienische Wurzeln hat und wo natürlich wahrscheinlich heute am Morgen nicht allzu gut aus dem Bett gekommen ist. Auf der anderen Seite gönne ich Bosnien und Herzegowina auch sehr. Die haben sich das, finde ich, verdient. Es war ein Spiel gewesen, wie erwartet, sehr umkämpft, wenig in dem Sinne klare Goalchancen, wobei man muss sagen, wenn man auf die Statistik schaut, dann sticht schon auch raus, dass Bosnien den Sieg definitiv nicht gestohlen hat. Ist natürlich auch ein bisschen dem Umstand geschuldet mit der roten Karte, die Italien bekommen hat. Aber ja, hey, Italien packt es schon wieder nicht und ist seit 2014 nie mehr an einer WM gewesen. Ist schon crazy. Hey.
Es ist absolut crazy. Ich habe noch zwei andere Statistiken dabei zu Italien. Weißt du, wenn Italien das letzte WM-KO-Spiel gespielt hat?
Das müsste 2006 gewesen, in der Weltmeisterschaft, im Weltmeisterschaftsjahr.
Ja, es ist der Finale, das sie gewonnen haben 2006, ist das letzte K.O.-Spiel von Italien an der WM. Also das ist 20 Jahre her. Das ist recht insane. Und dann eben die letzten 3 WM hat man verpasst. Dazwischen noch der Europameisterschaftstitel im 21, wo so komplett raussticht und wo, glaube ich, auch so ein bisschen verschleiert halt oder verschleiert hat, dass einfach strukturell Probleme da sind. Und wenn ich von strukturellen Problemen rede, dann komme ich gerade zur nächsten Statistik. Und zwar, es hat, wenn ich es richtig nachgeschaut habe, 487 Goal gegeben in der Gruppenphase von der Champions League das Jahr. Ja. Oder letztes Jahr. Weißt du, wie viele Goal haben Italiener geschossen?
Das dürfte nicht allzu viel sein. Also ich mag mich meint, ich habe einen Goal von Pio Esposito erinnern, ich habe einen Bastoni-Goal im Kopf. Aber ja, also wahrscheinlich mit beiden Händen kriegst du eine Bahn. Also ich schätze jetzt mal 10.
Ja, 8, ja. Also es ist unfassbar wenig.
Crazy.
Also, unfassbar wenig für so eine Nation. Und ich finde, das hat man jetzt auch im Spiel gegen Bosnien gesehen, auch gegen Nordirland schon. Es fehlt einfach, es fehlt das Flair, es fehlt offensiv an Optionen, an Spielern, an Qualität. Also klar, du hast Moise Kean, wo das Goal richtig geil macht, gestern gegen Bosnien, fantastischer Abschluss.
Wo aber einer auf dem Fuß hat, wenn der reingeht, ist der Match gegessen, gell?
Ja, voll, aber ich finde, ich will ihm dort nicht zu fest den Vorwurf machen, weil er den ersten so geil macht. Aber ja, dort, wenn er alleine auf einen Goalie geht, den müsst ihr machen, absolut. Aber ja, also da fehlt es einfach. Und ich meine, klar, wenn du jetzt die erste Elf anschaust von Italien, das muss halt gleich länger gegen Bosnien, muss man einfach sagen. Aber Bosnien hat es überragend gemacht. Ich habe, nachdem Bosnien weitergekommen ist und es klar war, dass Italien gegen Bosnien wird spielen, habe ich gedacht, es wird brutal tough für Italien.
Ja, absolut schon. Mit dem Setup, eben, dass sie auswärts genau spielen. Ist das eine schwierige Aufgabe gewesen? Und eigentlich ist ja alles perfekt losgegangen mit dem von dir angesprochenen Goal von Moise Kean, wo ja ein Fehler ist, noch alles zu allem von Bosnien, vom Goalie, wo der Ball nicht sauber wegschlägt. Und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, solange Italien, blöd gesagt, nicht in den Rückstand geht, ist da alles möglich. Und dann, ja, haben sie sich aber wieder vereinnahmen lassen von dieser Stimmung, was natürlich auch eine schwierige Situation. Aber ich finde auch, du hast es angesprochen, also für mich sind Schlüsselspieler oder Element bei Italien sind effektiv schon die Offensive. Also ich bin auch von Moise Kean, auch wenn er das Goal macht, nicht zu 100% überzeugt. Nebendran spielt der Retegui, wo irgendwie in einer emiratischen Liga unterwegs ist, wo finde ich auch nicht den Anspruch von Italiano lenkt. Der Nico Barella ist maximal in der Formkrise.
Der hat so schlecht gespielt.
Ja, aber er spielt allgemein schlecht. Der einzige, den ich finde, wo wirklich eine saubere Saison hat, ist eigentlich der Sandro Tonali, der super ist. Aber sonst ist der nicht viel um. Ich meine, der Bastoni gehört zu den Top 10, 15 Innenverteidiger auf der Welt. Ich weiss nicht, ob er noch angeschlagen war. Er ist im Spiel gegen Nordirland, glaube ich, auch ausgewechselt worden. Macht natürlich einen Bärendienst, oder, mit dieser roten Karte. Und dann nimmt das Spiel seinen Verlauf, oder, wo so Spiel dann oft nehmen. Ich meine, es gibt noch eine Situation, wo ja mehr oder weniger genau die gleiche ist, wo du mir mal musst erklären, wieso der Spieler dort von Bosnien noch gelb bekommt.
Ah, das könnt ihr gerne erklären.
Ja, bitte.
Das ist nie eine rote. Der Italiener, ich weiß nicht mehr, was es war, der hat ja schon geschossen. Und dann,
nein, der hat nicht geschossen. Natürlich. Der hat ihn vorbeigelegt. Das hat der Kommentator auch gesagt.
Gut, bin ich jetzt ob er ihn vorbeilegt oder nicht, er kommt nie mehr an den Ball an. Also, der ist Meter weit weg, der Goalie lässt einfach auf. Wenn es für vorbeilegen ist, dann kommt er nie mehr an den Ball. Insofern wird keine klare Torchance vereitelt und insofern ist es keine rote. Also ich finde, das ist völlig klar, dass das keine rote darf sein. Es ist kein brutales Foul, dass es rot muss geben und der Italiener kommt nie mehr an den Ball. Und umgekehrt, der Bosnier ist weg und der kommt noch an den Ball. Und Bastoni ist mit Abstand letztes Mal. Es sind für mich schon zwei sehr verschiedene Situationen. Klar rastet der Italiener aus im Spiel und in der Situation. Aber für mich sind es ganz klar zwei verschiedene Situationen. Und ich finde, die Italiener haben eigentlich Glück noch, dass sie nicht noch kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit den Penalty gegen sich bekommen, wo der Demirovic brutal am Liebling gerissen wird in der Luft, während er an den Kopfball kommt. Also ich glaube, wenn das nicht quasi 90. ist und Italien schon eine Rote bekommen hat, dann wird es vielleicht anders angeschaut.
Ja. Ja, und eben so bleibt halt eigentlich einfach, dass wieder einmal mehr eine Weltmeisterschaft auf die grosse Fußballnation oder zumindest die ehemals grosse Fußballnation muss verzichten. Und du hast jetzt eben ein paar schöne Zahlen noch mitgebracht. Am Ende des Tages ist es dann trotzdem auch nicht ganz überraschend, wenn wir ehrlich sind, oder?
Nein. Also ich meine, wenn man das dritte Mal hintereinander die WM verpasst, dann kann es fast nicht mehr überraschend sein, oder? Also ich glaube, wenn man sich das vorher angeschaut hat, dann hätte man sich schon können denken, das wird nicht einfach für Italien, es wäre ein schwieriges Spiel. Und jetzt hat es einfach wieder nicht gelangt. Und ich glaube, da muss man schon mal grundsätzlich in der Bücher. Ich meine, man muss ja nicht jetzt alles schlecht machen, aber ich habe schon das Gefühl, dass man da auch in der Liga, in der Jugendförderung eben strukturellere Probleme sieht, wo seit Jahren einfach nicht wirklich angegangen werden.
Ja, aber also fairerweise klar, dass bei Italien ist man jetzt mittlerweile so flach, was Qualität angeht, dass es eben so horrend ist, dass man die Turnierqualifikationen nicht mehr schafft. Fairerweise muss man auch sagen, ich meine, das Stürmerproblem, das haben viele Nationen. Also, dass der Stürmer Nummer 1, ein Weltklasse-Stürmer, nicht hast, das hat die eine oder andere Nation. Aber ja, es ist sicher so, dass auch der Fußball, der Clubfußball, eine schwierige Phase durchmacht. In der Mailand hat das Fernsehen jetzt recht lang hochgehalten, aber Milan hat seit Jahren mehr, Juve hat seit Jahren mehr. Wir haben Juve gegen Gala rausgefallen. Das ist sicher nicht der Anspruch, den der italienische Fußball darf haben oder möchte haben. Napoli ist auch immer so ein bisschen One-Season-Wonder. Ja, es ist schade, weil da ist schon so viel Tradition vorhanden. Auch, ich meine, wenn du siehst auf der Bank, dort steht der Gattuso an der Seitenlinie, der Bonucci ist irgendwie Teamchef oder der Buffon, einen von beiden, und der andere macht es andere. Oder? Also da ist schon eine. Da hat man ja schon auch Sympathie damit.
Ja, also es ist ja nicht nur, dass das 9 fehlt, das weißt du, der Hauptstürmer, sondern auch, du hast ja keine Flügel, keine Hände in der Spitze. Es fehlt offensiv an ganz viel. Und für mich ist halt wirklich auch problematisch, dass in der italienischen Liga die jungen Spieler so wenig Chancen bekommen. Also du siehst wirklich, wie viele junge Spieler wechseln aus der italienischen Liga raus in andere, und umgekehrt werden De Bruyne und Lukakus aus England, wo die besten Jahre hinter sich haben, geholt, wenn auch der Lukaku eigentlich noch gut performt hat in Italien, aber so generell vom Trend her, da holt man dann alte Spieler und holt die noch für ein paar Jahre sehr kurzfristig oder kurzzeitig gedacht. Und die eigenen Jungen haben wenig Möglichkeiten. Und ich glaube, das zeigt sich dann auch. Also die Serie A wird am zweitmeisten Geld ausgeben hinter der Premier League. Und das schlägt sich
wirklich?
Ja, und das schlägt sich überhaupt nicht.
Crazy, das habe ich nicht
gewusst. Nieder in den Erfolg in der Liga. Und das habe ich das Gefühl, schlägt sich dann halt eben auch auf eine Nationalmannschaft nieder.
Ja, absolut. Ah, crazy, das habe ich gewusst. Spannend, dass das so extrem ist eigentlich. Ja, nein, das wirkt sich gar nicht aus, ganz offensichtlich. Ja gut, mein Freund, ich glaube, unsere Zeit ist langsam aber sicher durch. Ich würde sagen, herzlichen Dank, dass du am Start bist und da auch noch ein paar coole Zahlen jetzt zum Schluss mitgebracht hast. Hat sehr Spass gemacht und schön, bist du mal wieder dabei gewesen.
Absolut, ja. Ebenfalls Spass gemacht. Nächstes Mal muss ich vielleicht nicht nur die Zahlen nachschlossen und auch wer, wo schon Länderspiel gemacht hat, aber das kommt zu ich danke dir fürs Timekeeping, für das perfekt in der Zeit. Komme ich gerade noch zügig weiter. Und hat mega Spass gemacht und bis sehr viel Bälder wieder.
Auf jeden Fall, wenn wir es hoffen, das wäre schön. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächste Woche am Dienstag dann wieder wahrscheinlich. Am Montag ist ja Ostermontag, dementsprechend werden wir das auf den Dienstag legen. Ich glaube, man darf noch verraten, dass es noch eine Zusatzfolge wird geben. Ich denke aber, dass die dann erst nächste Woche, also nach der nächsten regulären Folge, wird kommen. Da darf man aber schon ein bisschen gespannt sein. Ich habe am Montag die Folge aufnehmen mit der Marisa Wunderlin, weil ja doch auch, ich sage jetzt im Intro, das kann ich vorweg spoilern, man kann sie als Koryphäe im Frauenfußball bezeichnen und dementsprechend das wird auf jeden Fall auch sehr spannend und da darf man sich drauf freuen. Gut, Linus, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch, habt eine gute Zeit, schöne Ostern, dürfen wir an dieser Stelle sagen. Und dann, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn der Super League Wahnsinn wieder losgeht. Gut, also, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crid, geschrieben crid.online.